liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast Gerald Höhan, seit 2003 Unternehmer, stark im Immobiliengeschäft aktiv, Business-Influencer, Gründer und CEO der Investment Punk Academy. Wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, deswegen sind wir heute beim Du, war lange Investmentbanker, jetzt überall unterwegs. Lieber Gerald, schön, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Lieber Gerald, du hast ja in deinen Büchern, die ich auch mit Genuss und Gewinn gelesen habe, hier nochmal viel über das Durchschnittsleben der Mittelschicht geschrieben und warum da vieles nicht läuft. Ich beobachte in aktuellen Debatten auch gerade, wenn ich an das Thema 4-Tage-Woche, weniger arbeiten, Work-Life-Balance, eine gewisse Sättigung in vielen Aspekten. So, das ist doch weder volkswirtschaftlich noch für den Einzelnen so als Modell für alle tragbar. Also Flexibilität ist ja gut, aber weniger arbeiten für alle kann doch irgendwie nicht Lösung sein, ne?
Also ich glaube, das ist der direkte Weg in die Armut. Und zwar sowohl für ein Individuum, für ein Unternehmen, aber auch für die gesamte Volkswirtschaft. Und wir haben seit Corona weltweit, vor allem in den entwickelten Ländern, nicht nur in Europa, auch in Nordamerika, in Asien, in Australien, ähnliche Themen. Das nennt sich The Great Resignation. Dass so 20-25% der Leute nicht mehr arbeiten wollen oder nur wenig arbeiten wollen, teilweise auch mehr, und sagen, der Staat soll mich erhalten. Und wozu führt das? Jetzt haben wir auch noch Klimakleber, die anderen Leute vom Arbeiten abhalten wollen und die Straßen und blockieren und ähnliches. Aber wozu führt das? Es führt am Ende zu einer Mangelwirtschaft. Wenn die Leute keine Flugzeuge mehr fliegen wollen, keine Autos mehr produzieren wollen, keine im Restaurant nicht mehr kochen wollen, keine Häuser mehr bauen wollen und ähnliches, dann gibt es einfach weniger Angebot. Und das führt am Ende dazu, dass es eine Mangelwirtschaft gibt. Und gleichzeitig drucken die Zentralbanken weltweit weiterhin Geld. Nächste Bankenkrise wird wieder die Geldschleuse aufgemacht. Hat man in Amerika gesehen bei der Silicon Valley Bank oder auch in der Schweiz bei der Credit Suisse. Und wenn auf eine Mangelwirtschaft, ein mangelndes Produktangebot sehr viel Geld kommt, was gedruckt wird, dann steigen die Preise, dann gibt es Inflation. Und Inflation führt immer dazu, dass weiter Teile der Bevölkerung verarmen. Jetzt kommt auch noch dazu, dass einige Themen dazu, wie die Deglobalisierung, dass also die Staaten nicht mehr zusammenarbeiten, sondern in Konflikt kommen. Auch das führt zu einer Mangelwirtschaft. Die Nachwehen von Corona sind auch noch nicht ganz beglichen. Die Wirtschaft grüner zu machen, kostet auch sehr viele Ressourcen. Und zusätzlich werden jetzt sinnloserweise auf weltweiter Basis Unmengen an Geld und Ressourcen und Rohstoffen und Kapital in Rüstung gesteckt, in Raketen und Panzern und Ähnliches. In Deutschland 100 Milliarden. Auch die fehlen uns woanders. Das heißt sowohl, was das Kapital, was die Arbeitskräfte, was die Ressourcen betrifft. Und alles zusammen führt das am Ende zu einer deutlichen Verringerung des Wohlstandes. Und am Ende ist ganz klar, wer faul ist, habe ich früher gesagt, dann meinen Sohn muss Dacia fahren, der wird sich bald keinen Dacia mehr leisten können, sondern der muss vielleicht ein Lastenfahrrad fahren oder sich sogar mieten, weil er sich das Lastenfahrrad nicht mehr leisten kann. Oder im Winter, wenn es zu kalt wird, muss er einfach sich warm anziehen, weil man die Heizung nicht mehr bezahlen kann.
Lass mich noch mal kurz bei der Inflation einhaken. Also Geldpolitik hat ja lange die lang befürchteten Auswirkungen nicht gehabt, aber es ist in der Tat, glaube ich, diese toxische Mischung, also Energiepreise, Explosion, Lieferketten, Problematik, Energiekrise kombiniert mit dem vielen Geld. Also knappes Angebot und viel, viel Geld auf dem Markt, was das bewirkt hat. Wir haben jetzt ja 10% Inflation, geht jetzt einen Tick runter. Das hat ja auch langfristige Konsequenzen. Ich glaube auch, dass es noch ein Element der Greenflation gibt. Du hast ja eben nochmal die Energiepolitik genannt, die ja auch alle Produkte und Vorprodukte auch verteuert. Ja, was heißt das also A für die Volkswirtschaft und B für den Einzelnen? Weil es ist ja gerade derjenige, das ist ja das typisch deutsche Anlageverhalten, also nicht sehr viel investieren in Aktien oder Immobilien, in Sachwerte, sondern auf dem Sparbuch. Da wird man doch in sehr kurzer Zeit schleichend enteignet.
Also es kommt mal darauf an, wie jeder Bürger hat eine individuelle Inflationsrate, die hängt von deinem Konsumverhalten ab. Weil natürlich die Zentralbank hat einen Warenkorb, der auch nicht immer ganz stimmt, aber der im Großen und Ganzen den Durchschnittsbürger abdecken soll. Und wenn du jetzt beispielsweise viel reist, viel private Gesundheitsversorgung wahrnimmst, gesunde Nahrungsmittel konsumierst und ähnliches, hast du vielleicht sogar noch eine deutlich höhere Inflation als 10%. Schon 7% Inflation bedeuten, dass du in 10 Jahren die Hälfte deiner Kaufkraft verlierst und 10% etwa knapp über 60% deiner Kaufkraft. Das heißt, wenn du nicht aktiv investierst in harte Vermögenswerte, und auch das ist in dieser Phase mit geringen Renditen und starker Inflation nicht leicht, überhaupt das Vermögen zu erhalten und auch teilweise durchaus hohen Steuern, ja, dann verarmst du per Definition. Das heißt, der Durchschnittsbürger verarmt durch Inflation. Das ist in jeder Gesellschaft so gewesen, auch in der Vergangenheit. Und wieso war das die letzten 10 Jahre vor Corona nicht der Fall? Weil damals hatten wir eine Überflusswirtschaft. Das heißt, die Zentralbank hat Geld gedruckt und dann war die Nachfrage nach Autos größer oder nach Flugreisen oder nach Hotels. Dann hat man Hotels gebaut und mehr Autos produziert, Autowerke gebaut, mehr Flugzeuge produziert und ähnliches. Und das ging gut, solange wir eine Überflusswirtschaft hatten. Und diese Kombination eben aus Deglobalisierung, Great Resignation, dass die Leute nichts mehr arbeiten wollen, Kriegs-, teilweise Fehlallokation von Ressourcen für Krieg und natürlich auch die grüne Ertüchtigung der Wirtschaft, wie man es auch immer nennt, weil eben vielleicht die Ressourcen des Planeten endlich sind oder teilweise es auch politisch gesteuert und gewollt ist, das führt dazu, eben, dass nicht mehr eine Überflusswirtschaft ist, sondern eine Mangelwirtschaft. Und wenn es zu wenig Produkte gibt und viel Geld, dann ist das für die Firmen vielleicht gut, die teilen dann zu. Und am Wohnungsmarkt in Berlin sieht man es ja am besten, wo linke Politik hinführt, nämlich dass am Ende der Wohnungsmarkt ein Zuteilungsmarkt geworden ist, wird in vielen anderen Branchen auch so sein. Und der Bürger kann sich weniger leisten. Der Lebensstandard sinkt.
Das können wir einmal gleich in einzelnen Punkten durchdeklinieren mit dem Wohnungsmarkt, das sehe ich genauso. An sich sind das, was du ja sagst, alles das Einmaleins der finanziellen Bildung. Die ist aber, ich glaube, sowohl in Deutschland als auch in Österreich irgendwie unterentwickelt, aber das ist ja eigentlich ein Teil von Allgemeinbildung, die auch notwendig ist, weil man sich auch ja, zur gesellschaftlichen, ökonomischen Teilhabe, also bei uns wollen jetzt Lindner, Stark-Watzinger das in der Bildung stärken. Bis das umgesetzt wird, wird wahrscheinlich ein Stück dauern, aber immer ein Ansatz. Warum ist das so, dass das irgendwie sowohl im schulischen Bereich, aber auch im gesellschaftlichen Bereich, ich meine, du machst ja, viel in sozialen Medien, es gibt jetzt ein bisschen Zulauf in dem Punkt, aber ich sage jetzt mal die breiten Massen, das ist ja in den USA ganz anders. Da redet jeder über Aktien, über Geldanlage, das spielt irgendwie in Deutschland, Österreich wenig bis gar keine Rolle noch.
Ja, auch in Amerika. Es ist richtig, dass die Amerikaner mehr in Aktien investieren, aber auch die finanzielle Bildung ist auch dort außerhalb der Elite relativ eingeschränkt. In Amerika ist einfach der Unterschied zwischen der Masse und der Elite noch viel größer als in Deutschland. Aber das Ausbildungssystem ist im vorigen Jahrhundert, wenn nicht im vorvorigen Jahrhundert stehen geblieben, regiert durch Bürokraten. Das ist in Österreich wie in Deutschland so. Ja, das, was notwendig ist, was gelehrt wird, dazu zählen unter anderem wirtschaftliche Bildung, politische Bildung, Gesundheit, und wie unser Gesundheitssystem funktionieren und solche Themen. Auch digitale Fähigkeiten werden kaum gelehrt. Dafür werden irgendwelche alten Lehrpläne gemacht, von darstellender Geometrie bis Chemie bis Physik bis irgendwelcher altgriechischen Geschichte, die zwar nett sind, aber die man auch im Internet recherchieren kann, leicht. Das Schulsystem lehrt die Leute nicht denken, sondern brave Systemsklaven zu werden. Und gleichzeitig werden auch Lehrer sind in Deutschland noch verbeamtet und haben wenig Anreiz, sich anzustrengen. Gute Lehrer müssten viel mehr verdienen und schlechte Lehrer müssten sofort rausfliegen. Das geht in diesem System nicht.
Ja, das wurde öfters vorgeschlagen, kam politisch nicht so gut an. Ja,
das Problem ist, wir haben schon ein durchaus schockierendes Problem, muss man dazu sagen, dass die politischen Systeme an ihre Grenzen geraten sind, um es sehr höflich zu formulieren. Und sowohl in den Demokratien und noch viel schlimmer in den Nicht-Demokratien oder Pseudodemokratien, die auch vorher einigermaßen funktioniert haben. Ja, also das muss man dazu sagen, es ist ein weltweites politisches Entscheidungsvakuum und Handlungsvakuum. Es gibt eine Radikalisierung der Politik in sehr vielen Ländern, ja, sowohl in den Demokratien, siehe Amerika, siehe England mit dem Brexit, was eine totale Fehlentscheidung war, siehe in Amerika mit dem Sturm aufs Kongress. Und man weiß noch nicht, was bei der nächsten Präsidentschaftswahl wieder herauskommt für ein Kasperltheater oder diese Schuldenobergrenze, die immer wieder Chaos verursacht. Ja. Wir haben auch in anderen europäischen Ländern, siehe Frankreich, Themen, ja, die mit schweren Demonstrationen und Ausschreitungen. Und wenn man sich die nicht-demokratischen Systeme, die eine Zeit lang funktioniert, dann anschaut, von China, vom Lockdown bis zur Einschränkung jeglicher Freiheitsrechte und einer Entwicklung zu einer Diktatur, Russland als jemand, der einen Krieg angezettelt hat, in der Türkei 80-100% Inflation, um nur ein paar Beispiele zu geben, wird schwer, noch Lichtblicke in der Politik zu finden, um es höflich zu formulieren.
Ja, das Problem ist, die liberale Demokratie wird immer komplizierter, auch die Welt der Erklärung. Und klar, wir haben jetzt natürlich der Populismus von rechts und auch von links, der hat halt die einfachen Antworten. Und da wird natürlich die demokratische Mitte ein Stück weit zerrieben, aber es gibt natürlich auch Fehler. Es gibt natürlich auch verschiedene Debatten, wie wir sie auch in Deutschland haben. Das erleben wir auch gerade. Die helfen eher, die politischen Ränder zu stärken, wenn ich jetzt mal an die ein oder andere politischen Vorschlag in Deutschland denke.
Ja, also, nein, es ist aber so, es gibt weniger, es fehlen ein paar Dinge. Prinzipientreu, zum Beispiel auch bei den Grünen, zuerst Pazifisten, jetzt Kriegslieferanten, um ein Beispiel zu geben. Ja. Es fehlen generell eben auch sehr viele charismatische Leute, die, und Politiker bekommen auch zu schlecht bezahlt. Und wenn man, sagt man immer, ja, if you pay monkeys, you get monkeys, jetzt überspitzt gesagt. Und ich möchte das nicht spezifisch aus Deutschland und Österreich ummünzen, weil es gibt Länder, viele Länder, wo es deutlich ärger ist. Siehe England beispielsweise, wenn man sich das Chaos beim Brexit angeschaut hat, die Diskussionen, das ist ja wie eine griechische Tragödie. Ja? Also wohlgemerkt, oder in Frankreich, wo in Paris im Stadtzentrum Tränengas fließt und bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, da sind wir in Deutschland und Österreich glücklicherweise noch weit entfernt. Aber die Politik ist sicherlich heute eines der größten, wenn nicht das größte Risiko überhaupt, und zwar sowohl für den Wohlstand, für die Freiheit und möglicherweise auch für die persönliche Unversehrtheit. Und das ist neu. Das gab es früher nicht. Es gab unfähige, korrupte Politiker immer, das war normal. Aber in dieser Form, dass doch Wohlstand, Frieden und Freiheit bewusst eingeschränkt und zerstört werden, das ist leider relativ neu. Und
Also da würde
das
ich jetzt
sieht
mal in Ansätzen, damit wir auch mal ein bisschen Diskussion haben, widersprechen. Ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass es irgendwie eine Verschwörung gibt und eine große Masse der Politiker jetzt irgendwie
überhaupt nicht. Es ist
was.
einfach ein inhärentes System, was nicht
Ja,
funktioniert.
weiß ich nicht. Also es gibt, also ich sehe auch Mängel in der derzeitigen Lage, aber es ist, sage ich mal so, es ist auch noch kein besseres System erfunden worden als die Demokratie. Nee, es gibt einfach, glaube ich, nicht die Demokratie selber unbedingt das Problem, sondern politische Themen, die derzeit oben auf der Agenda stehen. Ich habe es ja auch mal in meinem Buch die Angstunternehmer benannt mit Klimathemen und identitätspolitischen Themen, die, wenn sie auf die Spitze getrieben werden, à la letzte Generation oder andere Debatten in Deutschland, ein starkes gesellschaftliches Polarisierungs- und Spaltungspotenzial haben. Ich glaube, das sehen wir ja jetzt ja. Ne? Und da sind wir wahrscheinlich noch in Deutschland am oder auch in Europa am Anfang und nicht am Ende dieses Prozesses. Insofern glaube ich auch, dass diese ja, politischen Ränder, ja, es ist schon beunruhigend, wie stark die sind. Aber ich glaube, es wäre jetzt kein inhärentes Demokratieproblem. Oder worin siehst du das inhärente Problem der Demokratie da?
Nee, ich sehe eher, dass die falsche, ich meine, ich stimme dir überein, dass schlicht und einfach auf die falschen Themen fokussiert wird. Ja?
Ja, also Wohlstand erarbeiten spielt im Moment keine Rolle. Es geht nur noch um Verteilung. Wirtschaftliche Grundlagen werden halt gerne ausgeblendet. Und klar, Corona-Politik, da stand natürlich die Freiheit des Einzelnen leider bei Wahlen auch nicht im Vordergrund, das stimmt.
Ja, und es ist teilweise eben so, wenn man Dinge macht, wenn man mal Atomkraftwerke jetzt abschalten, obwohl es eine Energiekrise
Ja.
gibt. Ja, wenn man Gesetze macht wie die energetische Ertüchtigung von Gebäuden, eine Sache. Aber, also gar die Frage, wie sich die Leute das leisten können. Ja, aber jetzt noch zusätzlich noch das mit den Heizungen. Ja, das ist ja undurchführbar. Genauso.
Absolut. Ich habe zu Hause auch eine Wärmepumpe. Also im gut gedämmten Neubau macht die auch Sinn. Aber klar, bei meiner Nachbarschaft haben viele alte Häuser aus den 50ern. Wenn du die nicht energetisch ertüchtigst, macht da eine Wärmepumpe keinen Sinn. Dann sind Wärmepumpen schlecht lieferbar, sie sind
Dasselbe
teuer.
Thema.
Das kann sich keiner leisten. Also insofern, klar, meine Sorge ist auch, deswegen wird das ja gerade super hitzig diskutiert. Das betrifft ja jeden in Deutschland, nicht nur den Eigentümer, dessen Eigentum dann oft weniger wert ist, auch den Mieter, der muss das ja am Schluss zahlen. Also insofern technische Machbarkeit und wirtschaftliche Kosten, ja, die spielen leider im Moment eher eine untergeordnete Rolle, wenn man eben ein Ziel, das Klima, was auch wichtig ist, aber wenn man das quasi absolut erklärt und es keine vernünftige Güterabwägung mehr gibt.
Naja, es ist nicht nur das Klima. Nehmen wir das ganze Thema ESG noch etwas breiter. Ja? Es ist einfach so, glaube ich, wenn der Wohlstand zurückgeht, ist generell schon der Trend zur Radikalisierung da. Das liegt immer in der Natur der Sache, weil radikale Parteien, sei es rechts oder links, versuchen immer mit einfachen Sprüchen die Bürger zu holen und Stimmen zu fangen. Das hat es in der Geschichte auch überall gegeben. Ja? Wohlgemerkt, in Deutschland glücklicherweise noch relativ moderat und gesättigt. Ja, in anderen Ländern ist es leider nicht mehr so. Ja. Aber das Problem ist jetzt zusätzlich, dass dazu Identitätspolitik gemacht wird, sei es jetzt Klimakleber, das offensichtlich sinnbefreit ist, ja, sehr mit Glacé-Handschuhen zu behandeln, sei es jetzt das ganze Thema Woke und Gendering und all das, wo der Durchschnittsbürger nicht versteht, ja, der Wohlstand wird irgendwie abgeschafft und zwar, es ist unverständlich für den Durchschnittsbürger und das ist wieder etwas, was wiederum Radikalismus befeuert aus sinnlosen Gründen. Ja, man sollte sich darauf fokussieren, den Wohlstand zu erhalten und das natürlich vielleicht auch in einer sozialverträglichen Weise und in einer umweltschonenden Weise, aber nicht es
ja.
Dinge
Also ich
machen, die
glaube,
nicht
das
gehen.
Problem ist, das habe ich ja versucht, mal in einem Buch zu beschreiben, also früher hat die politische Linke sich um sozioökonomische Themen gestritten, also wie geht es über Umverteilung, dass es den Menschen besser geht, da konnte man irgendwie einen Kompromiss finden. Heute geht es eben um Themen wie Identitätspolitik und die haben ja auch dazu beigetragen, dass auch Trump Wahlen gewonnen hat, weil das Themen sind, die sieht auch der klassische Arbeitnehmer. Ich war gerade bei einer Veranstaltung mit IG Metall, Bosch. Klar, die sehen natürlich industriell da Schwierigkeiten aufkommen, das auch berechtigt. Und dann sehen die politische Agenda, die diese wirtschaftliche Transformation, die politisch induziert ist, nicht aufgreift. Also insofern glaube ich, ja, das ist ein Problem des Agenda-Settings und da gibt es viele Leute, die sich nicht mehr abgeholt fühlen. Also das sehe
Ja,
ich
und das nächste
genauso.
ist, dass einfach
Ja.
weltfremde Gesetze gemacht werden, die genauso mit den Elektroautos. Ich meine, ja, es macht Sinn, das, den Trend zu fördern. Man kann es mit staatlichen Förderungen, mit Negativsteuern, mit Strafsteuern auf Benzinautos, man kann alles, aber so Verbote, ja, es dürfen keine Verbrenner mehr gemacht werden, da muss ja erstmal Ladeinfrastruktur geschafft werden. Das sind ja von Bürokraten die gemachte Dinge. Selbst wenn ich sage, der Staat zahlt alles und das kann ich noch mit Helikoptergeld von der Zentralbank. Aber angenommen, der Staat würde alles bezahlen, wir hätten nicht die Ressourcen, alle Heizungen zu tauschen. Wer soll das machen?
Hat ja selbst Heizungsbauer haben ja in der FAZ groß dargestellt. Also es fehlen die Heizungsbauer, es fehlt das Personal zum Einbauen. Also man kann Strukturwandel machen, das ist auch sinnvoll mit Zielen, aber klar, wir haben jetzt in vielen Punkten Strukturbruch. Also bei den E-Autos, das kommt, ist jetzt stark politisch induziert, aber klar, also im Moment ist halt Wärme und Verkehr wird elektrifiziert. Das wird halt auch an den physikalischen Grenzen bei Verteilernetzen vor Ort scheitern, wenn man es zu schnell mit Gewalt übers Knie brechen will. Und das ist eben im Moment das Problem, dass halt technische und physikalische und ökonomische Limitationen zu wenig eine Rolle spielen in der aktuellen Politik.
Oder um es anders zu formulieren, man könnte, anstatt dass man Anreize schafft, ja, man kann ja, nehmen wir es mal als Beispiel, wenn ich sage, ich will, dass sich die Bevölkerung gesund ernährt, mache ich Negativsteuern auf Äpfel und Bananen, vereinfacht gesagt, und Strafsteuern auf Rindfleisch und Schnaps zum Beispiel gibt. Ja, dann wird am Ende der Konsum von den stark besteuerten Dingen zurückgehen, das andere wird sich erhöhen. Ja, denen wie Schnaps trinken so wichtig ist, ja, die werden es trotzdem kaufen, aber hat man ja auch bei Tabakprodukten und Ähnliches gesehen, dass der Konsum in Ländern, wo es sehr teuer ist, dadurch zurückgeht, sie England oder Australien. Und dasselbe gilt für den Verkehr. Wenn ich sage, ich will mehr Elektroautos oder mehr saubere Autos verkaufen, kann ich ja derartige Regelungen machen. Es gibt genügend Länder, auch Österreich, die fairerweise das tun. Da wird das Elektroauto gefördert und das andere wird halt mit Strafsteuern bestraft. Ja? Aber einfach zu sagen, ich verbiete das und ich mache irgendwelche weltfremden Gesetze, nimmt der Politik jegliche Glaubwürdigkeit und fördert den Radikalismus. Und das macht es sehr schwer, wenn auch der Wohlstand sinkt. Und das Wohlstand sinkt wohlgemerkt weltweit. Die Zentralbanken können nicht anders außer Geld.
Die sind jetzt in der Falle. Die haben, also früher ging es und jetzt können sie gar nicht mehr die Geldmenge reduzieren, weil das Zinsniveau bei den Staaten dann die erdrosseln würde, ne?
Nicht nur bei den Staaten. Also sagen wir so, es gibt sicherlich eine gewisse Obergrenze, wo der Pain zu stark wäre. Bei den Zinsen, wo dann sowohl Staaten, Unternehmen, darf ich nicht vergessen, viele deutsche Konzerne haben riesige Mengen an Fremdkapital und Anleihen, auch amerikanische wohlgemerkt, ja. Gleichzeitig Haushalte, Immobilienbesitzer, okay, ich meine, dann sind und auch Banken, sieht man ja bereits in Amerika, dass das irgendwo Grenzen hat, wie stark man das Zins erhöhen kann. Und wenn man das übertreibt, dann haben wir einen Finanzkollaps und das wäre nicht gut. Das heißt,
lass uns mal zu den Immobilien kommen, weil da geht ja auch, gehen die Preise runter, weil es gibt die Förderung nicht mehr, die Baukosten explodieren und vor allem die Zinswende. Wie siehst du da die Entwicklung? Also ich glaube in Deutschland, also gerade Immobilien, ländlicher Raum, ältere Immobilien aufgrund der Heizungsgesetze, wo ich auch daran arbeite, dass das nicht so kommt, wie es jetzt diskutiert wird. Aber auch da gibt es jetzt ja eine Veränderung. Also zum ersten Mal seit 10 Jahren gehen die Preise nicht nach oben, die gehen nach unten. Ist das der Anfang oder wird es noch weiter nach unten gehen? Was schätzt du?
Also wir haben jetzt derzeit einen extremen Käufermarkt. Vorher war es ein extremer Verkäufermarkt, verrückt. Die Leute haben gekauft Mehrfamilienhäuser zum Faktor 35, ohne sie zu besichtigen. In Frankfurt, in Berlin, in Düsseldorf, was auch immer. Das war verrückt, getrieben durch billiges Geld. Und man kann ungefähr sagen, dass jetzt für normale Immobilien in guten Lagen, wo es Wohnungsmangel gibt, die Preise zwischen 25% und 30% fallen oder gefallen sind. Zum Beispiel in Nürnberg-Region, Nürnberg oder im Rhein-Main-Gebiet sind sie schon gefallen. In Stuttgart oder in München vielleicht ein bisschen weniger. Also das ist der generelle Markt. Da gibt es aber zwei große Ausnahmen. Das erste ist, energetisch sanierte Neubauten also, oder KfW-Neubauten in Gegenden, wo Wohnungsmangel ist, starker, zum Beispiel Speckgürtel, Berlin oder Hamburg, die fallen weniger, die fallen so um 15% vielleicht. Auf der anderen Seite energetische Ruinen in schlechten Lagen mit Wohnungsüberschuss, sei es jetzt in Duisburg oder in Gelsenkirchen oder in Chemnitz,
abwärts, ne?
Die werden vielleicht nicht Makulatur, aber minus 60, minus 70, minus 80% aus zwei Gründen. Dort lohnt sich die energetische Sanierung nicht, weil das Gebäude nicht so viel wert ist oder auch die Mieteinnahmen des Gebäudes zu gering sind. Dort habe ich Leerstand, das heißt, wenn sich die Leute die Betriebskosten nicht mehr leisten können, ziehen sie aus. Und dann bin ich in einem Teufelskreislauf und viele Anleger, die in den Boomzeiten in Dreckslagen gegangen sind, habe ich immer gesagt, die meinen, kauft keinen Dreck, die bekommen jetzt die Rechnung präsentiert und die kann sehr schmerzhaft sein, in guten Lagen. Ja, es gibt immer das Wichtigste, immer die Lage. Ja. Lohnt sich die Sanierung? Aber nehmen wir ein Beispiel. Eine voll energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses kostet ungefähr, sagen wir, so 10 Parteien, 15 Parteienhaus, vielleicht 200.000. Davon gibt es ein paar Förderungen und alles Mögliche. Ja. Wenn das Haus 2 Millionen wert ist, in Frankfurt oder in Wiesbaden oder ähnliches, okay, ist teuer, aber machbar. Die Immobilie ist deswegen nicht wertlos. Ist vielleicht 1,8 wert anstatt 2, weil es energetischen Mangel hat, aber kann man sanieren. Umgekehrt, in schlechten Lagen, wo dasselbe Haus mit derselben Größe nur 500.000 oder 600.000 wert ist, ja, und ich dann 200.000 abziehen muss und noch mehr vielleicht, ja, bin ich halt, habe ich einen Wertverlust um deutlich mehr.
Ja, und vor allem diejenigen, die lange gespart haben, die ihr Geld auch privat, sei es in die Altersvorsorge oder in die selbstgenutzte Immobilie, die siehst du ja kritisch, ich auch, gerade wenn es auf dem Land ist, aber die werden dann natürlich ein Stück enteignet durch diese Politik. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese Auswirkungen auf den Einzelnen, auf den Immobilienmarkt, auch auf der Makroebene zu sehen, weil in Kombination mit der Zinswende ist das jetzt eine toxische Mischung für den Immobilienmarkt.
Aber mittelfristig sehe ich das Ganze für den Bestand in guten Lagen, und ich rede wirklich Lagen mit Wohnraummangel,
ja,
sehr positiv, weil wenn jetzt nichts mehr gebaut wird, weder Eigenheime noch...
Das wird schwer, weil die Baukosten teuer sind, ne?
Ja, noch Bauträger. Die Zinsen sind zu hoch, die Baukosten sind zu hoch und wir haben eine Mangelwirtschaft, ja? Wer nach dem Motto, wer das Eigenheim nicht mehr finanziert, kommt ein neuer Mieter hereinspaziert. Während irgendwann die Mietnachfrage so groß sein, und in Berlin hat man es ja schon im Extremo gesehen, weil dort die Politik halt besonders, nehmen wir es mal, komplex ist, um es höflich zu sagen. Ja,
ja, das ist eine extrem höfliche Beschreibung, die ist in weiten Teilen irrational. Ne?
Ja, gibt es halt einen Wohnungsmangel und der wird immer stärker, und wenn es eine Mangelwirtschaft gibt, egal was der Staat macht, dann findet der Markt seinen Weg. Dann werden am Ende die Mieten steigen.
Küchen, man findet immer Modelle, um Mietpreisbremsen und anderes zu umgehen.
Ja, das heißt, das liegt an der Natur der Sache. Das heißt, und wenn die Mieten steigen, werden die Preise auch mittelfristig wieder steigen. Das heißt, mittelfristig ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, gute Lagen zu kaufen. Hässliche kleine Löcher, wie ich sie mal nenne, kleine Einzimmerwohnungen kosten derzeit unter 100.000 Euro in vernünftigen Lagen. Wenn man sich 20.000 auf die Seite legt, kann man schon eines kaufen. Wenn man das jedes Jahr macht, hat man seine Altersvorsorge. Das kann man gar nicht mehr verhindern, Millionär zu werden oder Multimillionär. Wohlgemerkt, steuereffizient und inflationsgesichert einigermaßen. Und in den nächsten Jahren kann es durchaus sein, dass dann die Preise wieder steigen, in diesen Lagen eben. Und zwar wiederum aus folgendem Grund.
Migration, Leute ziehen zu, Städte haben Zuzug, da wo wirtschaftliche Dynamik ist. Ne?
Ja, also es gibt ja politische Krisen. Es ist ja auch, wenn man in Deutschland jammert, die politischen Krisen in den anderen Ländern noch viel größer. Schau mal im Balkan beispielsweise, schau mal im Mittleren Osten, schau mal in Afrika, schau mal in der Ukraine, um nur ein paar Beispiele zu geben. Oder jetzt Armenien mit der Türkei wieder. Es ist ja, und Deutschland und Österreich und auch die Schweiz oder auch Skandinavien sind noch immer attraktive Zuwanderungsländer. Und Das bedeutet natürlich, wenn mehr Leute sind und gleichzeitig, die werden auch eher in die Metropolen kommen und nicht ins ostdeutsche Pampa, wollen die auch nicht hingehen, dann werden die Nachfrage so steigen, dass die Mieten steigen und dann die Preise. Und ein Beispiel ist Lissabon. In Lissabon gab es eine große Immobilienkrise.
Digitale Nomaden plus, die haben Anreize für Ausländer, die dort investieren. Lissabon, der Immobilienmarkt ist schwer nach oben gegangen.
Aber es geht noch viel, dort gab es mal eine große Blase, das ist geplatzt. Die Bauträger waren alle pleite. Da ist 15, 20 Jahre nichts mehr gebaut worden, sieht man auch, die Stadt, der Gebäudebestand ist sehr schlecht, sehr alt. Und dann, jetzt ist große Nachfrage und eine Einzimmerwohnung, ich meine, die kostet mehr als in München. Und die Leute haben Wartelisten, also ist nicht so, man kriegt keine. Und in Portugal ist das Durchschnittseinkommen irgendwie bei 1500 Euro, also nicht so ein reiches Land. Aber man sieht, welche Entwicklungen das nimmt, auch in Porto mittlerweile. Und da kann man sich ungefähr ausrechnen, dass das ähnlich in Deutschland, in Österreich wurde mehr gebaut, etwas eingeschränkt, aber doch in manchen Lagen in Österreich auch passieren wird.
Ja, absolut. Also Berlin ist ja immer, werden die Preise diskutiert. Die sind ja in Relation zu anderen Metropolen, also auch zu Paris, London, gleichweise niedrig. Aber klar, das wird in Deutschland subjektiv anders gesehen. Ich bin auch immer erstaunt, dass es irgendwie so eine Debatte gibt nach dem Motto, jeder hat das Recht, dauerhaft für 400 € Miete in Berlin Mitte in einer super Wohnung zu wohnen. Das ist irgendwie auch ein eigenartiger Anspruch, der dargestellt wird.
Also, wie gesagt, ich meine, wer halt Geld hat, kann in den Innenstädten leben und wer halt weniger Geld hat, muss halt weiter draußen leben. Das liegt halt in der Natur der Sache. Und wenn man sich zu Tode reguliert, das betrifft, wie gesagt, auch viele Immobilienmärkte. Es gibt auch in Amerika genügend Immobilienmärkte, die zu Tode reguliert sind. Ja. In England auch und nicht überall, aber oder in Schweiz und so weiter. Dann wird einfach nichts gebaut. Ja, und der Bestand wird irgendwann golden. Der Markt findet seinen Weg und es gibt halt eine Mangelwirtschaft par excellence, wo halt dann Leute Ablösezahlungen leisten. Das
Ja,
gab.
also trotz aller Kritik an Deutschland, die du eben genannt hast, investierst du also auch doch weiter in Deutschland.
Noch einmal, man könnte es so sein, dass in einer Welt von Blinden und teilweise auch
Der
Leuten,
Einäugige
die.
der König ist.
Ein Auge hat Deutschland leider nicht und Österreich auch nicht. Ein Sechzehntel oder ein Achtelauge. Muss man leider sagen, aber. Wie gesagt, in anderen Ländern wäre es noch viel schlimmer. In England möchte ich derzeit nicht sein. Ich möchte auch derzeit nicht in Korea oder in Taiwan sein, um nur Beispiele zu geben, was auch reiche Länder sind. Auch in Australien gibt es nicht unwesentliche Probleme. Sowohl politischer Natur als auch Wetterextremismus. Das heißt, es ist nicht so, dass es woanders besser ist. Auch wenn viele Deutsche jetzt selber über das Land schimpfen, ja, oder auch Österreicher, da würde ich widersprechen. Ja? Aber es sind sicherlich weltweit, die Herausforderungen sind weltweit, auch die Themen sind ähnlich. Wenn man sich heute auf die Financial Times anschaut, sei es die Immobilienmärkte, sei es die Great Resignation, von Auckland in Neuseeland oder bis zu den Zinserhöhungen, bis Austin in Texas, bis Kopenhagen, bis Stuttgart, ist überall dasselbe Thema. Es hat nur eine andere Stadtname. Die Themen sind überall dieselben.
Ja, absolut. Das heißt, zum Abschluss, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis nach deiner Meinung am besten raus? Weil Great Resignation, also dieses Mentalitätsding, das erscheint mir relativ schwer zu drehen, weil diese ja, Leistungsorientierung und überhaupt, dass man auf sich selber schaut und nicht auf den Staat, auf andere, dieses kollektivistische Denken, das ist doch gerade in unserem Sprachraum stark ausgeprägt.
Also, ich glaube, als Individuum hat man viele Chancen, weil wenn weniger Leute arbeiten, wenn wir eine Mangelwirtschaft haben, ist der Wettbewerb geringer. Das heißt, es ist leichter, Geschäfte zu machen, wenn du geschickt bist und wiff oder geschäftstüchtig. Und auch jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, wenn ich sage, ich will mit Immobilien Bestand aufbauen, nicht, ich will spekulieren und handeln und alles Mögliche, sondern ich will einfach damit eine Altersvorsorge aufbauen oder eben einen soliden Vermögenswert aufbauen und ich kenne mich damit aus, habe das erlernt, dann ist jetzt ein idealer Zeitpunkt, fast paradiesische Zustände, weil es ein Käufermarkt
Gegen den
ist.
Strom. Ja.
Ja, haben wir auch letztes Jahr bei Kryptos gesehen, ja. Dieses erste Quartal 8 plus 80%. Also ja, es sind jetzt fast paradiesische Zustände. Die Wiese ist leer. Vorher waren eine Kuh neben der anderen, mu, 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 kaufen, 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 Makler mit Bieterverfahren, 30, 35, 38-fach und jetzt gibt es nur ganz wenige Kühe. Da muss man zuschlagen. Aber fairerweise, was die Gesamtpolitik betrifft, bin ich sehr pessimistisch. Und zwar auf weltweiter Basis. Und es bleibt zu hoffen, oder wirklich zu hoffen, dass sowohl der Ukraine-Konflikt einer Lösung zugeführt wird, auch dass in Taiwan nicht eskaliert, weil ja da viele Leute Öl ins Feuer gießen. Und weil das wäre, ist doch ein Risiko, dass man lieber nicht andenken sollte, weil das wäre.
Absolut. Ich war vor kurzem in Taiwan und das ist die Chip-Werkstatt der Welt. Also wenn es da in der Straße, in der Seestraße zwischen China und Taiwan, wenn es da zu einem Krieg oder kriegsähnlichen Zuständen kommt, liegt die gesamte Welt lahm, weil die Halbleiter, die aus Taiwan kommen.
Naja, es ist nicht nur das, sondern es wäre auch so, dass natürlich, wenn die zwei größten Volkswirtschaften der Welt
Klar.
in einem Konflikt sind,
Absolut, das ist Kalter Krieg in neu, ne? Noch größer und
wenn es nur ein kalter Krieg ist, ein
ja.
kalter Krieg ist es heute schon, nur die Wirtschaft schert sich noch nichts, aber man darf nicht vergessen, speziell für Deutschland, also ich glaube, der DAX, genauso wie Konzerne wie Apple oder Tesla oder andere
Ohne Chips
US-Flagships,
aus Taiwan ist morgen sofort
nein,
Schicht im Schacht.
müssten praktisch mit Insolvenzberatern sprechen. Also ich glaube, es wäre bloß die Verwerfung an den Finanzmärkten ganz zu
Ja.
schweigen. Also das wäre, wenn
Also, als ich
es.
in Taiwan war, die Stimmung da war wirklich interessant. Die ist auch wirklich total gemischt. Die einen sagen, wir müssen da Stärke zeigen mit den Amerikanern. Und die sagen, passiert nichts. Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Taiwan und China sind groß. Also, das. Auf der anderen Seite aber auch die Sorgen, die du eben genannt hast und die zur Zurückhaltung mahnen. Und klar, die Amerikaner orientieren sich ja seit Obama Richtung Pazifik, ziehen sich aus dem Westen und Europa raus. Und da, das ist in der Tat das große Thema, was kommt. Also bei den Ukrainern hatten wir kurz Probleme mit den Kabelbäumen. Taiwan wäre in der Tat ein weitaus größeres Problem. Also das sind die großen Externalitäten, externen Faktoren, die wie ein Damoklesschwert über allem schweben im Moment, ne?
Und ich glaube sicherlich, dass wieder was sinnvoll wäre, dass eben, und was man hoffen muss, dass die Ziele Wohlstand, aber auch natürlich umweltverträglicher Wohlstand, Freiheit und Frieden weiterhin als Hauptzielvorgabe
Absolut.
werden. Und alle drei sind bedrohte Lebensarten.
Der Handel besänftigt ja die Sitten, hat ja schon Montesquieu erkannt. Deswegen, es wird ja auch in der Bundesregierung viel über eine China-Strategie gesprochen. Ich glaube, die Deutschen waren am Anfang vielleicht ein bisschen naiv, aber jetzt ist das Gegenteil. Also jetzt die Absage an Diplomatie und zu meinen, man könne sich da quasi abschneiden, das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Ansatz.
Wie gesagt, Wohlstand, Freiheit und Friede sind derzeit vom Aussterben bedrohte Arten. Und das hoffe ich. In vielen Fällen renkt sich's wieder ein, muss man auch dazu sagen. Es gab schon andere turbulente Zeiten. Ich bin Optimist. Und man muss hoffen, dass man die Welt wieder auf einen besseren Trajectory kommt, also auf einen besseren Weg. Aber zweifelsohne, jede Krise bietet große Chancen. Siehe letztes Jahr die Kryptokrise, war große Chance. Siehe jetzt die Immobilienkrise, auch die bietet meiner Meinung nach sehr große Chancen, sich eine Altersvorsorge aufzubauen. Und selbst in Konfliktsituationen müssen die Leute ein Dach über dem Kopf haben, egal wie dann die Währung oder die Zahlungsmodalitäten aussehen. Ja? Also, wenn wenig Wettbewerb ist, kann man gute Geschäfte machen. Es gibt viele Möglichkeiten in der AI, es gibt viele Möglichkeiten im Greentech-Bereich. Also, Opportunitäten für fleißige, geschäftstüchtige, kreative Menschen sind größer denn je. Und ich kann da jeden Einzelnen anregen, eben positiv in die Zukunft zu schauen und die sich nicht von der ganzen, nehmen wir es mal, politischen Damdam ablenken zu lassen, sondern die Chancen zu nutzen. Und wer eben glaubt, der muss faul sein und sich vom Staat erhalten lassen und selbst finden und woke sein und sich auf die Straße geben, das ist halt der Armutsexpress. Und je mehr Leute diesen Weg gehen, desto mehr Leute werden am Armutsexpress sitzen. Reiche Leute wird es immer geben und zu denen kann man gehören. Und die Chancen dazu sind sogar größer denn je, wenn man fleißig, geschäftstüchtig ist und rational ist.
Gesellschaften sind stabil, wenn man eine stabile Mittelschicht hat. Also insofern teile ich das, was eben gesagt wurde. Ja, in der Tat, im Moment ist eine Krise nach der anderen. Corona, Ukraine, Energie und ja, das sorgt für gewisse Ermüdungsfaktoren. Aber ich glaube, der positive Ausblick ist auf jeden Fall gut und
Man
richtig.
darf sich nicht unterschätzen, es gab turbulente Zeiten. Aber nehmen wir mal die 70er Jahre, das war auch eine sehr turbulente Zeit. Und mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher, die nicht alles richtig gemacht haben und die sicherlich sehr kontroversiell waren, ist plötzlich dann, sind sehr sonnige Zeiten gekommen. Ja? Also ist sehr viel Wohlstand gekommen. Also,
Klassische Angebotspolitik in den 80ern, ne? Ja.
ja, generell ist halt Radikalismus und Sozialismus und Kommunismus funktionieren nicht. Aber Radikalismus interessiert natürlich auch auf der rechten Seite oder besonders dort radikale Ideen, die sind meistens extremst gefährlich. Und am Ende braucht man eine moderate, konsensorientierte und rationale, wirtschaftsfreundliche Politik. Weil man kann zwar umverteilen, wenn ich halt nur keinen Kuchen mehr habe zum Verteilen und keine Autos und keine Wohnungen, dann gibt es auch nichts zum Verteilen.
Ja, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne die Wirtschaft ist alles nicht. Und es gibt einen Ökonomen, der hat Talente, Technologie und Toleranz. Ich glaube, den können wir uns einigen. Ja, lieber Gerald, danke für das spannende Gespräch und den Input. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in Berlin oder anderswo.
Ich freue mich. Alles Gute.
Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, diese Folge mit Gerald Hörn hat euch Spaß gemacht. Würde mich über eine gute Bewertung freuen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.